Ja, guten Abend zusammen. Ich hoffe, es gelingt mir, Ihnen das, was ich sagen möchte, gewissermaßen in Ihre Köpfe zu projizieren. Dann können wir auch auf die Folien verzichten. Was den Buchtitel angeht, das Thema werde ich nicht ansprechen heute, aber die Frage will ich doch beantworten. Hinter dem Buchtitel könnte man ein Ausrufezeichen setzen. Ich denke, damit ist alles gesagt. Und wer etwas mehr wissen will, der muss es sich eben zu Gemüte führen. Was macht uns heute krank? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe hier rüber mir schon manches Mal Gedanken gemacht. Woran kann es denn liegen, dass, wie es vorhin auch kurz gesagt wurde, heute so viele Menschen von psychischen Erkrankungen betroffen sind? Vor allem die Depressionen haben zahlenmäßig sehr stark zugenommen. Und auch andere Erkrankungen, Süchte, die vielfältigen Suchtkrankheiten. Ich denke dabei sicher weniger an jetzt die typischen Suchtkrankheiten, stoffliche Suchtkrankheiten wie Drogensucht oder Alkoholismus. Ich denke zum Beispiel eben da auch an die verhaltensgebundenen Süchte wie Esssucht, Magersucht, Bulimie, Spielsucht, Arbeitssucht, Fernseh-, Computersucht und was da Dinge mehr sind. Alles das ist ja heute sehr, sehr virulent und relevant. Und dazu kommen die ganzen psychosomatischen Erkrankungen. Man fragt sich unwillkürlich, was muss das eigentlich so sein, dass so viele Menschen durch psychisches Leiden massiv an Lebensqualität einbüßen? Wäre es nicht möglich, seelischen Erkrankungen vorzubeugen? Und diese Frage ist mir zum Anliegen geworden, weil ich es im Zusammenhang mit meiner Berufstätigkeit als Psychologe, aber auch als Christ und Seelsorge immer wieder mit Menschen zu tun habe, die zum Teil in schweren psychischen Krisen und Nöten stecken. Und da drängt sich mir wieder die Frage auf, warum eigentlich erst nach der seelischen Gesundheit fragen, wenn ein Mensch krank geworden ist. Warum denkt man so wenig daran, diesen Leiden vorzubeugen? Deshalb habe ich im vergangenen Jahr mich mit dem Thema Psychohygiene viel befasst. Und das, was ich jetzt heute Abend bringe in dem Vortrag, ist so ein ganz kleiner Auszug davon. Das heißt, ich habe ein Seminar zu dem Thema und aus 5 Stunden habe ich versucht, eine zu machen. Das geht natürlich schon etwas auf Kosten der Substanz, das können Sie sich vorstellen. Aber ich hoffe doch, dass ein paar wesentliche Dinge noch rüberkommen. Hygiene ist ja ein Wort, das heutzutage jedem ein Begriff ist. Wir tun sehr viel für die Hygiene. War nicht immer so. Seit Robert Koch diese kleinen einzelligen Tierchen entdeckt hat, die wir Bakterien nennen, nimmt man es mit der Hygiene deutlich ernster. Der Arzt Ignaz Semmelweis hatte sich gewundert, warum so viele Frauen am Kindbettfieber starben. Er selber hatte die Hypothese, dass es in den Krankenhäusern damals noch vorherrschenden Unsauberkeit liegt. Und er lag ja auch richtig, aber er wurde nicht ernst genommen. Erst als dann eben Robert Koch diese Bakterien entdeckte, Tuberkulose-Bazillen, erst da hat man ihm das abgenommen. Nun, auf dem Gebiet der Psyche, da leben wir in Fragen der Hygiene gewissermaßen noch im Mittelalter. Psychohygiene, damit kann der Durchschnittsbürger nichts anfangen. Vielleicht liegt es daran, dass man heute noch keinen Psychobacillus entdeckt hat. Aber über Zusammenhänge zwischen bestimmten Lebensweisen und psychischer Krankheit weiß man mittlerweile doch einiges. Und in diesem Vortrag soll es eben auch darum gehen, welche Faktoren sind es eigentlich, die uns krank machen? Und wie können wir mit den Schwierigkeiten des Lebens richtig umgehen, so dass wir unsere Seele verschädigenden Einflüssen bewahren? Und ich werde darauf verweisen, auch welchen Bezug hat diese Frage zum christlichen Glauben? Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns einfach mal zunächst Gedanken machen, was denn bei der Entstehung von psychischen Krankheiten so alles zusammenspielt. Es gibt wohl keine psychische Krankheit, die nur einen einzigen Grund hat. Fast immer oder immer wohl sind es eine Vielzahl von Gründen. Man sagt, diese Krankheiten sind multifaktoriell bedingt. Und es sind im Grunde drei wesentliche Faktoren. Da ist der Faktor Anlage, dann der Faktor Umwelt und als dritter Faktor der Faktor Reaktion. Das müssen Sie sich bildlich vorstellen, in der Mitte psychische Krankheit. Diese drei Faktoren wirken zusammen, beeinflussen sich gegenseitig und wirken zusammen, sodass es zu einer psychischen Krankheit kommen kann, wobei die Hauptsache und der wesentliche Faktor der Reaktion ist. Ich möchte jetzt einfach so auf die verschiedenen Faktoren kurz eingehen. Zunächst einmal wäre da der Anlagefaktor. Als Anlage bezeichnet man alles das, was dem Menschen von seiner Erbstruktur bzw. seiner Geburt her mitgegeben ist. Also zur Anlage gehört nicht nur das, was in unserer Erbstruktur drin ist, in unseren Genen als Information, sondern auch das, was vielleicht schon vorgeburtlich während der Schwangerschaft oder bei der Geburt in ein Leben gekommen ist. Da kann es auch zu Schädigungen kommen. Alles das nennt man dann Anlagefaktoren. Es müssen nicht unbedingt sichtbare Schwächen und Erkrankungen sein, es können auch einfach Dispositionen für spätere Erkrankungen sein. Ob diese Dispositionen sich irgendwann einmal in einer Krankheit manifestieren, das hängt eben dann von dem Zusammenspiel mit den anderen Faktoren zusammen und eben auch der Reaktion. Da wäre zunächst einmal eben die Erbanlage. Es ist nicht so, wie es einmal ein Psychologe, der Verhaltenspsychologe Watson, euphorisch gesehen hat. Er meinte nämlich, alles ist umweltbedingt und man könnte ihm einen Säugling geben und er würde alles aus dem Säugling machen. Er könnte einen Verbrecher aus ihm machen oder einen ethisch hochstehenden Menschen. Er könnte einen hochgebildeten Menschen aus ihm machen oder auch einen Sonderschüler. Er kann alles aus ihm machen. Es ist alles umweltbedingt. Nun, das glaubt heute keiner mehr. Das war mal eine Sicht, die man eine Zeit lang vertreten hat, noch in den 60er Jahren, aber das glaubt heute keiner mehr. Wir wissen, dass sehr vieles auch Anlage ist. Auch Intelligenz und andere Dinge sind Anlagefaktoren. Nicht ausschließlich, aber es ist so, dass ein gewisses Potenzial angelegt ist. Ob wir dieses Potenzial ausschöpfen, das ist wiederum eine andere Frage. Ein weiterer Faktor wäre hier Temperament. Jeder kennt Leute, die sind langsam bedächtig, nicht rasch zu Reaktionen zu bewegen. Wir kennen aber auch solche, die sehr rasch und stark auf Reize reagieren. Da gibt es bedächtige Menschen, aber auch die Quirligen, die Nachdenklichen, auch die Impulsiven, die stillen Wasser, die eine mehr tiefgründige Emotionalität haben und solche, die sehr begeisterungsfähig sind und aber meist vielleicht nur oberflächlich reagieren oder berührt werden. Immer geht es bei dem Temperament um die jeweilige Ausprägung zweier Variablen, der Impulsivität, mit der ein Mensch auf Reize reagiert und der Eindrucksfähigkeit, also der Wirkung, die solche Reize auf sein Gemüt machen. Natürlich ist hier keine Wertung möglich, welche Temperamentsprägung vorteilhafter ist, kann nur aus der jeweiligen Anforderung her beurteilt werden. Es ist einfach eine Verschiedenartigkeit. Und diese Verschiedenartigkeit ist ererbt, ist anlagemäßig da. Und die gilt es einfach auch anzunehmen als Teil der von Gott so gemeinten Persönlichkeit. Dann ist da noch ein anderer Faktor, Hirnbiochemie. Ja, ich habe das deswegen, spreche ich das auch hier an, weil die meisten Menschen davon eigentlich wenig wissen. Und wir neigen vielleicht vorschnell dazu, bei psychischer Krankheit ausschließlich daran zu denken, dass da ein Mensch eben nur einfach mit dem Leben nicht klarkommt. Aber dass psychische Krankheit auch zu einem guten Teil, einem großen Teil mit Ausdruck einer körperlichen Erkrankung, die man nicht direkt sieht, einer körperlichen Krankheit sein kann. Das ist meistens nicht so bekannt. Ich spreche jetzt gerade von Psychosen, von endogenen Depressionen, von solchen schweren Erkrankungen. Und da geht man davon aus heute, dass die Hirnbiochemie mit hier gestört ist. Da müsste man jetzt eigentlich erklären, wie es zur Übermittlung von Nervenimpulsen kommt. Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, wenn Sie das nicht anschaulich vor sich haben. Ich versuche es trotzdem. Einige wissen wahrscheinlich das, kennen das auch schon von der Schule her oder von der Ausbildung. Wir haben in den Nerven, die verschiedenen Nerven führen ja einen chemischen Strom, der da durchläuft und Nervenimpulse weitergibt. Und diese Nerven sind untereinander nicht direkt verbunden. Das heißt, zwischen den einzelnen Nervenfasern besteht immer so ein kleiner, ganz dünner Spalt. Dieser dünne Spalt nennt man der synaptische Spalt. Eine Synapse ist also die Verbindung zwischen einem Nerv und dem anderen. Manche Nerven sind nur ein paar Millimeter lang, einige andere Nerven sind bis zu 30, 40 Zentimeter lang, zum Beispiel der Ischiasnerv. Und da gibt es diese Verbindung. Jetzt kann der elektrische Strom ja nicht über einen Spalt hinweg geleitet werden, das ist klar. Das heißt also, an dem Ende des einen Nervs ist der Reiz gewissermaßen am Endpunkt. Er kann nicht über den Spalt hinweg. Die Übermittlung über den Spalt hinweg erfolgt aber auf biochemischem Wege. Das heißt, da gibt es ganz bestimmte Stoffe, Botenstoffe, Neurotransmitter nennt man die, und die werden freigesetzt, wenn der Impuls eintrifft, werden solche Neurotransmitter freigesetzt, die da gespeichert sind. Die werden freigesetzt in diesen synaptischen Spalt hinein. Die lösen dann auf dem Rezeptor des nächsten Nervs einen Reiz aus und dann läuft der Impuls weiter bis zum nächsten. Und diese Neurotransmitter, die da freigesetzt worden sind, die werden jetzt wieder aufgenommen und werden wieder abgespeichert, inaktiviert durch Enzyme und wieder abgespeichert, weil sonst ja viel zu viel davon verbraucht würden. Und nun, warum sage ich das? Es gibt eben Erkrankungen, dazu gehört zum Beispiel auch die Schizophrenie, die erklärt man sich damit, dass hier zum Beispiel ein Überangebot an Neurotransmittern einer bestimmten Art, nämlich der Dopamine, vorhanden ist. Und wenn zu viele solche Dopamine da sind, dann entsteht eine Irritation. Das heißt, er erfährt viel zu starke Reize, eine Überflutung von Reizen, die ihn dann durcheinander bringt. Und man kann das sogar chemisch auslösen, ganz einfach. Zum Beispiel LSD bewirkt ganz ähnliche Symptomatik, wie sie bei der Schizophrenie da sind. Da sieht man, das LSD bewirkt eben auch genau das, dass diese Dopamine erhöht werden und dann entstehen diese Symptome. Wir sehen also, bei manchen, auch bei den endogenen Depressionen, sind es solche Neurotransmitter, da gibt es einfach Schwachstellen, kann man sagen, Schwachstellen, die auch angeboren sind, anlagebedingt sind, im Gehirn. Und diese Schwachstelle muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass ein Mensch irgendwann schizophren wird oder endogen depressiv. Aber wenn andere Faktoren dazukommen, und das können irgendwelche auslösenden Faktoren, schwere Erlebnisse sein oder auch andere Dinge, die belastend sind, dann kann es eben zum Ausbruch einer solchen Psychose kommen. Also wir sehen, hier wirkt häufig Körperliches und Seelisches zusammen. Das wären Anlagefaktoren, dann Umweltfaktoren. Wir leben in einer gefallenen Welt. In dieser Welt ist alles dem Prinzip des Zerfalls unterworfen. Jede Ordnung bewegt sich auf Unordnung zu. Das muss man einer Hausfrau nicht sagen. Wenn wir nicht ständig putzen, abstauben, aufräumen, oder, dann werden wir irgendwann im Chaos untergehen. Das ist so. Wir müssen uns nie anstrengen, Unordnung zu machen, oder? Aber wir müssen uns anstrengen, Ordnung zu machen. Die Unordnung entsteht ganz von selbst. Der Schmutz und der Staub und alles, das kommt ganz von selbst. Aber Sauberkeit nicht. Und das ist einfach ein Prinzip, das in dieser Welt da ist. Das Zerfallsprinzip dieser Welt ist Teil des Todesprinzips, das als Folge der Trennung des Menschen von Gott eingeleitet wurde. Seither gibt es radioaktiven Zerfall, seither gibt es Mutationen in der Genstruktur von Lebewesen, seither gibt es Krankheit, Tod. Seither regiert aber auch das Prinzip des Bösen, das Gesetz der Finsternis. Und deshalb kann es gar nicht sein, dass wir in einer heilen Welt aufwachsen und leben. Wir müssen in einer Welt leben, in der wir grundsätzlich bedroht sind von Unheil, Lieblosigkeit, Zerstörung, Katastrophen, Schicksalsschlägen. Keiner von uns hat sich zum Beispiel seine Eltern ausgesucht oder die Familie, die soziale, wirtschaftliche Situation, in die er hineingeboren wurde. Und so mancher hat vielleicht Umweltgegebenheiten hinnehmen müssen, die einer seelisch gesunden Entwicklung nicht gerade förderlich waren. Einige dieser Umweltgegebenheiten möchte ich kurz ansprechen, zum Beispiel Kindheit und Familie könnte ein solcher pathogener Faktor sein. Normalerweise ist die Familie der Schutzraum, in dem ein Kind gesund heranwachsen kann. der Schutzraum, den das Kind ja braucht, um überhaupt psychisch gesund heranzuwachsen. Aber gerade weil die Familie so bedeutsam ist für die psychische Entwicklung des Kindes, gerade dann, deswegen kann sie ja auch gravierende negative Auswirkungen haben, wenn dort einiges nicht stimmt. Und das wären einfach die verschiedenen Auswirkungen der Fehlerziehung, die sicher mehr oder weniger bekannt sind, ob es Überbehütung ist, Verwöhnung oder Vernachlässigung, Ablehnung. Immer kann man feststellen, dass es um ein zu wenig oder ein zu viel an Liebe und Führung geht. Ein zu viel an Liebe, zu wenig an Führung wäre dann eben die Bemutterung und die Verwöhnung, oder ein zu viel an Führung, zu wenig an Liebe wäre dann eben eine mehr ablehnende Erziehung, die auch entsprechende Folgen hat. Natürlich schwerwiegender noch sind traumatische Erlebnisse wie Verführung, sexueller Missbrauch oder auch körperliche Misshandlung. Das wäre Kindheit, aber auch das Familienleben kann sehr starke Probleme mit sich bringen, denn nicht jeder gewachsen ist. Ehe und Familie können zu einer riesigen Last werden, dass der Einzelne das seelisch nicht mehr verkraften und verarbeiten kann. Zum Beispiel mit einem alkoholabhängigen oder depressiven Partner zusammenzuleben, ist eben nicht leicht, und mancher kann diese Last nicht bewältigen und wird auch depressiv. Und so könnte man viele Dinge hier anführen. Ich kann jetzt da nicht weiter darauf eingehen. Als dritten Punkt könnte ich noch ansprechen den Beruf als Pathogenfaktor. Der Beruf, die jeweilige Arbeitsstelle, kann durchaus auch eine Quelle für psychischen Stress sein und insofern auch einen krankmachenden Faktor darstellen. Das fängt schon an bei der Berufswahl. So kann der Beruf einen Menschen in einen ständigen Gewissenskonflikt bringen. Gerade in Handel und Gewerbe geht es ja nicht immer ganz ehrlich zu, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen oder etwas zu verkaufen oder auch Versäumnisse zu entschuldigen und so weiter. Mancher Beruf verhindert es aufgrund der Arbeitszeit, der Familie gerecht zu werden. Zum Beispiel gerade auch Schichtarbeit oder auch Montage. Wenn der Vater monatelang auf Montage ist, hat das Auswirkungen für das Familienleben, das ist ganz klar. Da kann es auch sein, dass der Vater zu einer selten gesehenen Figur wird. Er schwebt nur dann zu Hause ein, um vielleicht zu essen oder sich die Sportschau im Fernsehen anzusehen, wobei er dann auch nicht gestört werden darf von Frau und Kindern. Das heißt also, konkret für Frauen und Kinder ist er oft gar nicht mehr vorhanden. Auch wenn, und das ist ja also wirklich ein reales Problem, wir sprechen auch von einer vaterlosen Gesellschaft in Bezug auf unsere Gesellschaft, deswegen, nicht deswegen, weil die Väter nicht wirklich da wären, sondern deswegen, weil sie nicht verfügbar sind sehr häufig. Auch wenn Mütter von kleinen Kindern um ihre Selbstverwirklichung willen, nicht weil sie müssen, sondern einfach aus anderen Gründen arbeiten gehen, die Kinder anderen Leuten oder gar sich selbst überlassen, dann wird das nicht ohne Auswirkung bleiben. Wobei ich jetzt hier nicht die Auswirkung auf die Kinder meine, darüber habe ich vorhin gesprochen, sondern die Auswirkung auf eben diese Mütter und Väter. Ja, wir müssen einfach auch sehen, da wo wir Bedingungen schaffen, die eben nicht geeignet sind, ein harmonisches und gesundes Familienleben zu entwickeln, da werden wir unter diesem Familienleben auch dann zu leiden haben. Und das sind dann Faktoren, die uns eine Last sein können, der wir vielleicht nicht gewachsen sind auf Dauer. Auch in der Beziehung der Ehepartner untereinander kommt es zur Entfremdung bis hin vielleicht zum Fremdgehen. Und der Endpunkt Scheidung steht dann da. Man weiß, dass zum Beispiel bei ca. 60% der Frauen, die depressiv werden, eine Scheidung vorausgegangen ist. Das heißt, bei Frauen ist die Scheidung der auslösende Faktor für eine Depression. Sehr häufig. Und ich habe gesagt, der dritte Faktor wäre der der Reaktion. Also Anlage, Umwelt, Reaktion. Da habe ich so ein Bild, das ich gerne verwende, um das deutlich zu machen, dass man diese Dinge, diese Frage einfach, was führt denn zu den Schwierigkeiten? was ist denn eigentlich schuld an den Schwierigkeiten im Leben, dass man da ganz verschiedene Antworten finden kann. Ich habe da so eine schöne Zeichnung, da ist ein See und am Ufer des Sees steht ein Mann. Dieser See, der ist völlig klar, durchsichtig, man sieht bis auf den Grund. Und nun wirft dieser Mann einen Stein in den See und mit einem Mal wird der See trüb, wird das Wasser trüb. Warum? Weil auf dem Boden des Sees Schlamm abgelagert war. Und nun könnte man fragen, was ist schuld oder wer ist schuld daran, dass das Wasser trüb geworden ist? Nun, die Antwort, die sich uns aufdrängt und die ganz üblich ist, wäre die, dass wir sagen, der Mann ist schuld. Der hat da einen Stein reingeworfen. Ja? Das ist aber nur eine Möglichkeit. Ich kann es auch anders sehen. Ich kann auch sagen, schuld daran ist, dass auf dem Grund des Sees Schlamm abgelagert war. Wäre da kein Schlamm gewesen, dann hätte der viele Steine reinwerfen können. Es hätte gar keine Auswirkung gehabt. Also es gibt zwei mögliche Antworten. Und das entspricht genau dem Unterschied, wie heute die Psychologie und die meisten Menschen auch, die von dem her geprägt sind, die Dinge sehen und wie die Bibel das sieht. In der Psychologie sagt man, die Umwelt ist schuld. Die schwierigen Ereignisse und Umstände und so weiter sind schuld. Das ist der Stein, die schwierigen Umstände. Die Provokationen, die Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, das ist der Stein. Aber die Bibel sagt es anders. Die Bibel sagt, Schuld ist dieser Schlamm da, der da unten sich abgelagert hat. Und die Bibel spricht hier von Sünde. Die Sünde, nicht die Taten, die Sünden, sondern die Sünde als Prinzip im Leben des Menschen ist eigentlich Schuld. Jesus hat einmal gesagt, aus dem Herzen hervor kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch und so, Dieberei und so weiter, ja, aus dem Herzen. Das heißt, das ist alles schon da, das ist nur schön abgelagert, nach außen sieht es ganz gut aus. Ne? Sind die Menschen manchmal recht nett und sympathisch, aber trotzdem ist es eben da, sein Bodensatz. Und wenn dann Schwierigkeiten kommen, Herausforderungen, dann wird das aufgewühlt, dann kommt das zutage, was in den Menschen drin ist. Schuld ist also nicht, sind nicht die schwierigen Umstände, in denen wir drin sind. Das sind die Auslöser dieser Dinge, die wir tun. Aber die eigentliche Schuld, das sind wir selber, das ist unsere Sünde in unserem Leben. Das noch mal ganz grundsätzlich, dass wir das auch richtig sehen. Und nun können wir als Menschen ganz verschieden reagieren auf diese Herausforderungen des Lebens. Eine solche Herausforderung wäre zum Beispiel Leid, Enttäuschung. Das ist etwas, was wir nicht aus der Welt schaffen können, womit wir alle konfrontiert sind, unausweichlich. Also wird es letztlich darum gehen, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir auf diese Schwierigkeiten? Manche Depression, manche Suchtkrankheit, auch manche psychosomatische Erkrankung hat ihre Wurzel in einer Unfähigkeit, mit Leid und Enttäuschung richtig umzugehen. Leidenscheu ist ja ein charakteristisches Merkmal des modernen Menschen. Ich könnte mir durchaus denken, dass hier einer der Gründe liegt, warum gerade die Depressionen in unserer Zeit so sehr zunehmen. Und weil wir mit Leid unausweichlich konfrontiert sind und auch Enttäuschungen nie zu vermeiden sind, ist es wichtig zu wissen, wie wir mit diesen Realitäten umgehen. Viele Menschen wählen angesichts der Nöte in ihrem Leben die Strategie der Flucht. Ist ja heute für viele Menschen selbstverständlich geworden, ihre seelischen Konflikte mit Hilfe der Pharmazie zu lösen. Am Morgen nach dem Aufstehen braucht man ein Aufputschmittel, Vekamine, später gegen Müdigkeit und Arbeitsunlust. Am Abend dann sind Beruhigungsmittel fällig gegen den Ärger, Aufregung und Verdruss. Ja, schlafen kann man dann auch nicht mehr ohne Chemie. Und bei den geringsten Schmerzen nimmt man ein Schmerzmittel und wir kennen das. Heute der Umsatz an solchen Mitteln ist enorm in unserem Land. Oder man erleichtert sich das Leben mit Hilfe des Freundes und Seelentrösters Alkohol. Und bitte merken Sie sich das. Alkohol ist zwar ein beliebtes Lösungsmittel in der Pharmazie, aber Probleme sind in Alkohol nicht löslich. Das haben, ich habe ja 8 Jahre in einer Suchtkrankenklinik gearbeitet, unsere Alkoholiker immer wieder zugeben müssen. Momentan waren die Probleme weg, am nächsten Morgen waren umso mehr da. Nun ist ja die Droge nur ein Fluchtweg unter vielen, wenn auch der gefährlichste. Viele Menschen fliehen in die Arbeit, vor den Fernsehapparaten ins unmäßige Essen, vor den Spielautomaten, in die Kauflust, in Vergnügungen und so weiter. Und alle diese Fluchtwege enden irgendwann in einer Sackgasse, in einer suchtartigen Abhängigkeit. Und noch etwas, diese Fluchtwege nehmen uns eigentlich die Fähigkeit, seelische Belastungen auszuhalten. Sie machen uns immer schwächer. Das kann man sich sehr leicht klar machen am Beispiel der Muskulatur. Das sind sehr sicher auch Menschen, die schon mal ein Bein im Gips hatten. Und wer das hatte, der wird die Beobachtung gemacht haben, wenn dann nach einigen Wochen der Gips wegkam, war das Bein etwas dünner geworden. Warum? Weil die Muskulatur zurückgegangen ist. Sie geht zurück, wenn sie nicht gebraucht wird. Und genau dasselbe gilt auch im seelischen Bereich. Wenn meine seelische Muskulatur nie mal belastet wird und gestrapaziert wird, dann werde ich immer schwächer. Und in jeder neuen Belastung werde ich unfähiger werden, damit umzugehen. Darum ist Flucht einfach kein Weg, kein Mittel, mit Leid umzugehen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Manche Menschen, auch viele Menschen, die mit Leid, Krankheit, Schmerzen konfrontiert werden, die lehnen sich dagegen auf. Sie stellen dann mit Verbitterung die Frage, warum gerade ich, warum muss das jetzt in mein Leben gekommen? Und vielleicht hat man sich ein Leben lang überhaupt noch nie um Gott gekümmert, aber jetzt spätestens fällt einem ein, dass es da noch einen gibt, der dafür ja doch verantwortlich ist, der schließlich dafür zu sorgen hat, dass es mir gut geht und den ich jetzt anklagen darf, wenn es mir schlecht geht. So ist es sehr häufig. Die Menschen neigen dazu, in dieser Frage die Sache so anzugehen, dass sie alle Dinge, die in ihrem Leben gut laufen und glatt laufen, aufs eigene Konto verbuchen und immer dann, wenn irgendwas schief läuft und wenn es mal nicht so gut geht, dann muss Gott dafür herhalten. Da machen sie Menschen so ähnlich, wie es die Tübinger Weinbauern machen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, da gibt es ja die sogenannten Gorger, nennt man die. Ich habe auch in Tübingen gelebt und diese Gorger, von denen gibt es eine Reihe von Witzen und was man von denen so erzählt. Unter anderem wird von ihnen gesagt, wenn das Weinjahr gut war, wenn die Trauben süß geworden sind, dann schlagen sie sich an die Brust und sagen ganz stolz, Eugers Quecks. Aber wenn es mal nicht so gut war und die Trauben sauer geworden sind, dann heißt es, ja, so hat es der Herrgott wachsen lassen. Und das ist genau die Mentalität, die wir sehr häufig auch haben. Für das Gute, da sind wir schon da, aber für das Schlechte ist immer Gott zuständig. Nur, wir müssen wissen, das Hadern mit seinem Schicksal ist im Letzten immer ein Hadern mit Gott. Und dieses Hadern, dieses Auflehnen führt uns unter Umständen geradewegs in eine Depression hinein. Denn es gibt kaum einen Faktor, der stärker pathogen wirksam ist, krankmachend wirksam ist, als Bitterkeit, Groll und Hass. Und das müssen wir einfach wissen. Wenn wir Bitterkeit, Groll und Hass in unserem Herzen pflegen und hegen, dann tun wir keinem anderen Menschen damit was an, nur uns selbst. Das schadet grundsätzlich nur uns selbst. Es ist enorm wichtig, dass ich zunächst alle Leiden, die mich selbst und andere Menschen treffe und die ich in der ganzen Schöpfung um mich herum sehe, als reale Tatsache akzeptiere. Sie gehören zur Wirklichkeit dieser Welt. Leiden ist real, grausam, verletzend, vernichtend. Wir können diese Tatsache nicht ändern. Und wie viel Verdrängungsarbeit wird heute doch gerade geleistet im Blick auf den Tod? Der Mensch wird ja kaum noch mit Sterbenden konfrontiert. Man hat das Sterben in das Ghetto der Krankenhäuser verbannt, in die Pflegeheime. Und die meisten Menschen können deshalb so leben, als wären sie gerade nicht durch Krankheit oder Alter oder Tod bedroht. Man lebt so, als gäbe es das gar nicht. Auf der einen Seite möchte ja keiner jung sterben, aber gleichzeitig wehren sich die meisten Menschen dagegen, alt zu werden. Aber machen wir uns das klar, die Verleugnung der Wirklichkeit ist bereits Flucht und sie beraubt uns der Möglichkeit, in dieser Wirklichkeit umzugehen, sie zu bewältigen. Standhalten ist also hier gefragt. Standhalten heißt, auf all diese Fluchtwege zu verzichten. Ausharren in Zeiten der Belastung, der Spannungen und Konflikte. Ertragen von Schmerzen. Erdulden von schwierigen Mitmenschen. Alles das ist wichtig für die Psychohygiene. Das verleiht uns innere Stärke. Noch das lässt sich leicht an der Muskulatur zeigen. Heute ist das Bodybuilding in und jeder, der Bodybuilding gemacht hat oder wenigstens mal versucht hat, einen Muskel aufzubauen, der weiß ganz genau, wie das funktioniert. Jedenfalls wird es nicht so funktionieren, dass man meint, man kann seinen Bizeps aufbauen, indem man so eine Hantel zwei, dreimal heranzieht und nachher, wenn es ein bisschen mühsam wird, die Hantel hinlegt und sich erstmal ausruht. So könnte man jahrelang trainieren, es wird keinen Erfolg haben, sondern was muss man machen? Man muss den Muskel bis zur Grenze belasten, so weit, bis es nicht mehr geht, bis er den Dienst versagt, bis er anfängt schon zu schmerzen. Erst dann kommt ein Wachstumsimpuls. Und das gilt ja auch hier wieder für den seelischen Bereich. Wir müssen uns auch mal Grenzbelastungen zumuten. Nur so können wir innerlich stark werden. Das heißt, mehr Leidensbereitschaft aufbringen. Und das tun wir am ehesten dann, wenn wir in dem, was wir leiden, auch einen Sinn sehen. Das ist sehr wichtig, dass wir einen Sinn finden in den negativen Dingen auch. Das Wissen um den Sinn des Unangenehmen macht das Unangenehme erträglich. Also wenn ich mich einer schmerzhaften Zahnbehandlung unterziehen muss, dann ertrage ich das nur deshalb, weil ich weiß, das ist sinnvoll. Und vielleicht gibt es hier jemand, der geht einfach zum Zahnarzt, weil es so schön ist. Aber ich glaube es kaum. Also ich jedenfalls nicht. Und ich würde nie hingehen, wenn ich das nicht wüsste, das ist notwendig und sinnvoll. Und die junge Frau, die jede Nacht um 2 Uhr aufwacht, weil die Nachbarin oben Klavier spielt, die wird das nicht lange ertragen, weil sie das nicht als sinnvoll ansieht. Aber wenn sie jede Nacht um 2 Uhr aufstehen muss, weil das kleine Baby gefüttert werden möchte, dann erträgt sie das schon. Und darum ist es so wichtig, dass wir einen Sinn auch darin finden. Und ich möchte ganz provokativ behaupten, es gibt kein Leiden, das sinnlos ist. Nur müssen wir natürlich sehen, wir können nicht immer genau erklären, was der Sinn ist. Aber ich darf wissen, es gibt einen Sinn. Nun etwas über den Umgang mit Angst und Sorge. Die Angst hat ein Janushaupt, könnte man sagen. Sie kann, wenn sie nur geringe Intensität hat, von Vorteil sein, sogar lebenserhaltende Funktion haben. Sie bringt uns dazu, vor Gefahren auf der Hut zu sein. Die normale Angst, könnten wir sagen, ist das Gewürz in der Suppe unseres Lebens. Eine Tatsache, die unumstößlich in diese Welt hineingeordnet ist, mit der wir einfach leben müssen, die dazugehört. Wir sollten also nicht nun Angst vor der Angst bekommen. Angst ist grundsätzlich etwas Richtiges. In dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, brauchen wir das sogar. Aber sie wird eben dann negativ, wenn sie zu stark wird. Dann kann sie sämtliche Lebensbezüge stören, dann kann sie die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Es ist also eine Frage der Intensität, ob die Angst vorteilhaft wirkt oder verderblich. Und das sehen wir sowohl im körperlichen als auch im seelischen Bereich. Was geht im Körper vor, wenn wir Angst empfinden? Eine ganze Menge. Zum Beispiel wird das Nebennierenmark zunächst einmal eine bestimmte Menge von dem Hormon Adrenalin freisetzen. Das wiederum wird das sympathische Nervensystem zu verschiedenen Körperfunktionen anregen. Da steigen einige physiologische Messwerte an, zum Beispiel der Blutdruck, die Herzfrequenz, die Herzvolumenleistung, Leitfähigkeit der Haut, Atemfrequenz, Muskelspannung, Schweißabsonderung. Also da passiert eine ganze Menge im Körper, wenn ein Mensch Angst hat, ja. Und damit wird der Körper gewissermaßen auf Hochtouren gebracht. Wer zum Beispiel nachts aufwacht und feststellt, dass ein Einbrecher im Haus ist, der setzt aus Furcht den Drüsenmechanismus in Bewegung und dadurch wird das Herz schneller schlagen und er wird dadurch leistungsfähiger. Und er kann sich so entweder wehren oder er kann die Flucht ergreifen. Das ist sehr wichtig. Problematisch ist diese körperliche Reaktion dann, wenn unsere Angst gar nicht durch eine sichtbare Bedrohung ausgelöst wird, der wir mit Hilfe der körperlichen Aktivierung begegnen könnten, sondern eine mehr existenzielle Sache ist, die in den Gedanken verankert ist. Wenn das nämlich der Fall ist, wenn ich zum Beispiel einfach nur Angst habe vor der Zukunft, Angst vor Arbeitslosigkeit oder für irgend so etwas, das ist ja in den Gedanken verankert. Wenn das der Fall ist, dann passiert körperlich genau das Gleiche. Herz und Blutdruck reagieren genauso, ohne dass der Körper die zusätzlichen Energien braucht. Und zu häufiges, unnötiges Ausschütten der Hormone bewirkt auf die Dauer körperliche Schäden. Das sind psychosomatische Erkrankungen. Nicht weniger einschneidend wie die körperlichen sind die seelischen Folgen der Angst, vor allem dann, wenn sie an Intensität zu stark wird. Sie vermindert dann die Denkfähigkeit, macht unfähige Entscheidungen zu treffen. Ein furchtgepeinigter Mensch kann so eingeengt sein, dass er sich überhaupt nicht mehr aus dem Haus traut. Dass er total lebensunfähig geworden ist. Nicht mehr normal sein Leben führen kann. Das ist natürlich sehr gravierend, sehr einschneidend. Langanhaltende Angstzustände enden meist in einer Depression. Und weil diese Folgen, körperliche und seelische, so gravierend sind, ist der Mensch ja auch bemüht, seine Ängste zu mindern, zu bewältigen. Er kann sie nicht einfach schicksalsergeben in Kauf nehmen. Er muss etwas dagegen tun. Nur leider sind seine Versuche, die Angst zu bewältigen, sehr häufig nur dazu geeignet, ihn in noch mehr Schwierigkeiten hineinzubringen. Das ist eine Fehlbewältigung. So versuchen Menschen, ihre Angst zu mindern, indem sie die angstauslösenden Reize einfach meiden. So zum Beispiel jemand, der Angst vor dem Fliegen hat, eben mit dem Zug fahren. Oder jemand, der Katzen fürchtet, der wird um jede Katze einen Bogen herum machen. Das ist weiter nicht tragisch. Ist nicht so schlimm. Das funktioniert auch sehr gut. Nur natürlich wird er diese Angst bis an sein Lebensende behalten. Er vergibt sich damit der Chance, die Erfahrung zu machen, dass Katzen gar nicht so lebensgefährlich sind und eventuell dadurch die Angst abzubauen. Das ist also eigentlich keine gute Methode, um mit der Angst umzugehen. Vermeidung kann eben sogar zu einer massiven Anpassungsstörung führen. Die Methode der Vermeidung versagt vor allem dann, wenn der angsterregende Reiz im Inneren auftaucht, als Gedanke oder als Gefühl. Oder wenn die äußeren Umstände unentrinnbar sind. In einem solchen Fall kann man Zuflucht zum Verleugnen nehmen. Man lenkt sich einfach ab. Man dämpft die angsterregenden Reize. Das geschieht durch eine ständige Geräuschkulisse, durch Fernsehen, Vergnügungen jeder Art, durch die diversen Angebote der Medizin, Psychotherapie, Psychopharmaka, autogenes Training, Meditation und was alles die Menschen hier benutzen. Aber alles das sind Bewältigungsstrategien, die letztlich zur Verfestigung einer psychischen Erkrankung führen. Ich möchte dem etwas anderes entgegenhalten. Dem Christen stehen andere Mittel zu Gebote gegen die Angst. Dem Christen stehen zum Beispiel Glaube, Liebe, Hoffnung zu Gebote. Glaube, Liebe, Hoffnung sind gewissermaßen drei Superwaffen gegen die Angst. Glaube im biblischen Sinne heißt Überzeugung und nicht nur Überzeugung, natürlich auch Vertrauen vor allem. Vertrauen. Und was Vertrauen heißt, das können wir am ehesten von einem kleinen Kind lernen. So ganz kleine Kinder, die haben ein bedingungsloses Vertrauen zu ihren Eltern. Und da kann so ein kleines Kind, wenn es an der Hand des Vaters geht, in den dunklen Keller gehen oder durch einen einsamen Wald. Es wird überhaupt keine Angst haben, weil es überzeugt ist, dass der Vater allmächtig ist. Ein ganz kleines Kind denkt wirklich, der Vater ist allmächtig oder die Mutter. Und hat ein rückhaltloses Vertrauen normalerweise. Das ist das, was uns fehlt. Das ist das, was uns abgeht und womit wir uns so schwer tun. Aber das ist die Waffe gegen die Angst. Das Vertrauen. Denn Vertrauen und Angst, die beißen sich, die mögen sich nicht, passen nicht zusammen. Und dasselbe gilt von der Liebe. Von der Liebe wird gesagt im 1. Johannesbrief, dass sie jegliche Angst vertreibt. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus, heißt es da. Das heißt, Liebe ist immer stärker als Angst. Und je größer die Liebe ist, desto geringer die Angst. Stellen wir uns mal vor, eine Frau, die vielleicht vor jedem kleinen Wow-Wow Angst hat, und davonlaufen würde vielleicht, wenn die erleben würde, wie ihr Kind angefallen würde von einem großen Hund. Ich bin überzeugt, die würde keine Sekunde zögern, würde sich dazwischen werfen, würde diesem Hund das Kind entreißen. Da wäre keine Angst in dem Moment, weil die Liebe stärker ist als die Angst. Und da, wo die Liebe der Motor des Handelns ist, da hat die Angst keine Chance. Hoffnung und Angst ebenfalls verhalten sich zueinander wie Feuer und Wasser. Viel Angst entsteht aus der Ungewissheit, wie die Zukunft aussehen wird. Zukunftsangst, Angst vor neuen Situationen, Angst vor Anforderungen, Prüfungen, Herausforderungen, Angst vor Krankheit, Angst vor dem Tod und so weiter. Die Angst bezieht sich sehr häufig, fast immer auf die Zukunft. Und da ist es natürlich klar, wenn ich eine festgegründete Hoffnung habe, dass ich da eine Kraft habe, die gegen die Angst wirksam ist. Aber wie gesagt, diese Hoffnung, die muss sich auf etwas anderes gründen, als auf das, was vergänglich ist. Sie muss gewissermaßen ihre Wurzeln, ihren Ursprung, ihr Ziel in der Ewigkeit haben. Nun noch ein dritter Bereich, der Umgang mit Ärger und Stress. Das ist auch etwas, was zu unserem Leben gehört und was Menschen krank macht. Es gibt in dieser Welt meines Erachtens keine Möglichkeit, dem Ärger völlig auszuweichen. Die Ärgerquellen sind zahlreich. Das ist die Umwelt, die Mitmenschen, der Beruf, ja auch die Unzulänglichkeiten der eigenen Person, die einfach Ärger verursachen. Ärger stellt sich besonders in folgenden Situationen ein. Das haben die Psychologen herausgefunden, aber ich denke, das können wir bestätigen. Das Erste, wenn sich jemand in seinem Selbstwertgefühl verletzt fühlt. Also wenn man erfährt, dass irgendjemand eine abwertende Bemerkung über einen gemacht hat, das verursacht Ärger zum Beispiel. Ein weiteres, wenn jemand ein angestrebtes Ziel blockiert sieht. Man hat da also etwas vor, will etwas tun und wird irgendwie blockiert. Also da habe ich lange nach einem Parkplatz gesucht hier und dann habe ich endlich einen gesehen und ich warte, bis ich da reinfahren kann und schwupp fährt ein anderer vor mir vor der Nase rein. Ärger, nicht? Wir kennen das, da kommen die Aggressionen auf. Ein drittes, wenn jemand in einer Erwartung enttäuscht wird. Also habe mich vielleicht verabredet mit einem Freund, zu einem wichtigen Termin und der kommt nicht. Lässt mich sitzen. Das erzeugt Ärger. Dann ein weiteres, wenn jemand sich in einer Handlung unterbrochen fühlt. Kennen Sie das auch? Man will etwas tun, gerade die Männer sind das sehr empfindlich. Wenn Sie etwas machen, wenn Sie an etwas drangegangen sind, an eine Arbeit oder so, können Sie es überhaupt nicht brauchen, wenn jemand dazwischen funkt und Sie da unterbricht, wenn die Frau jetzt mit irgendwas anderem daherkommt oder wenn dann die Kinder kommen und Sie irgendwie abhalten wollen. Nicht? Das erzeugt Ärger. Und schließlich noch ein letztes, wenn ich jetzt zum Beispiel eine für mich gültige und selbstverständliche Regel durch einen anderen verletzt sehe. Wenn also andere Leute Regeln verletzen, zum Beispiel im Supermarkt drängt sich einer in der Schlange vor. Ja, das erzeugt Ärger. Ich erinnere mich an eine Situation, wir wollten, es war so im Mai, glaube ich, letzten Jahres, da, oder April, weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls war es ein wunderschöner Tag noch, ein Feiertag, und es war gerade noch eine Möglichkeit auf dem Nebelhorn zum Skifahren. Und meine Frau und ich hatten die Idee, wir könnten aufs Nebelhorn fahren, mit der Nebelhornbahn. Und dummerweise hatten nicht nur wir die Idee, da waren noch eine Menge andere Leute, die auch so schlau waren. Jedenfalls waren da so ein paar hundert Leute an der Nebelhornbahn. Und es hatte sich eine riesige Schlange gebildet und wir haben uns angestellt und darauf eingestellt, dass wir mindestens eine Stunde in der Schlange stehen. Und da kam so ein Mann, junger Mann vorbei mit einem Fallschirm auf dem Rücken und der ging so langsam, kam der so nach vorne, pirschte sich so nach vorne seitlich. Meine Frau hat mich aufmerksam gemacht, war er schon an uns vorbei. Und dann haben Leute das bemerkt und dann haben sie angefangen zu schimpfen. Da sagt der junge Mann, sagt, was wollen Sie eigentlich? Ich praktiziere hier nur aktives Anstehen. Habe ich noch nie vorher gehört, sowas. Aber das ist etwas, was Ärger macht, ja? Wenn einer einfach eine Regel verletzt. Und solchen Ärger erfahren wir zuhauf. Ja? Ob wir und wie sehr wir uns ärgern in solchen Situationen, hängt natürlich sehr von unserer augenblicklichen Stimmung ab, von unseren Vorerfahrungen, auch mit entsprechenden Situationen, von der Beziehung zu den beteiligten Personen und anderen Bedingungen. vor allen Dingen auch davon, ob man die Enttäuschung durch einen anderen Menschen als unbeabsichtigt oder böswillig verursacht ansieht. Ja? Man ärgert sich viel mehr, wenn man einen Eindruck hat, der hat das absichtlich gemacht, als wenn man denkt, das ist ihm halt eben passiert. Also nicht das objektive Ausmaß einer Enttäuschung ist wesentlich, sondern die Bewertung dieser Situation, die entscheidet über unsere Reaktion. Das falsche Bewältigungsstrategien, die sich unter Umständen pathogen auswirken. Es gibt zum Beispiel nicht wenige Menschen, die ihre Angst schlicht verleugnen, die sich dann in einem stark verärgerten Zustand einreden. Ich ärgere mich überhaupt nicht. Wenn man sie darauf anspricht, obwohl man sie ihnen deutlich ansieht, dass sie sich ärgern, dann können sie leugnen, können sie sagen, ich ärgere mich überhaupt nicht. Das gibt es, dass man es einfach so verdrängt, wenn man es oder wegschiebt, wenn man es nicht zugeben möchte. Man kann aber auch unbewusst Ärgerquellen meiden, das heißt bestimmte Menschen oder ein ständig vorhandenes latentes Ärgergefühl verdrängen. Wir merken manchmal bei Depressiven, dass bei ihnen so eine unterschwellige Aggressivität da ist, die die Betroffenen selber bei sich nicht wahrnehmen. Aber wir müssen wissen, Verdrängen von Ärger ist keine Lösung. Denn dieser Ärger ist dadurch nicht aus der Welt. Und er verliert nichts von seiner Dynamik. Und er ist weiter wirksam in unserem Leben und wirkt sich aus, zum Beispiel in Form von psychosomatischen Symptomen. Magengeschwüre nicht selten und andere Erkrankungen führen, sind dann die Folge von Ärger. Manche Psychologen empfehlen, seine Ärgergefühle einfach auszuleben, damit sie nicht schädlich wirken. Man nennt das die Katharsis-Hypothese. Katharsis heißt einfach einen Ärger rauslassen. Das ist aber keine Lösung. Das ist eine sehr fatale Sache. Man weiß mittlerweile auch aus sozialpsychologischer Forschung, dass ausgelebte Aggressivität die aggressiven Impulse nur kurzfristig reduziert, langfristig aber die Tendenz zu aggressiven Reaktionen erhöht. Das heißt, wer so einfach seinen Gefühlen Raum lässt, der mag sich vielleicht hinterher entspannt fühlen. Dem mag es vielleicht tatsächlich besser gehen. Ich meine, ihm geht es vielleicht momentan besser. Wie es den Leuten um ihn herum geht, ist noch eine andere Frage. Ne? Aber das mag schon sein. Aber etwas anderes ist, er hat eine Lernerfahrung gemacht. Er hat die Erfahrung gemacht, dass man seinen Ärger eben rauslassen kann, dass man eben sich da keine Beschränkungen auflegen muss und dass er vielleicht sogar damit etwas erreicht bei anderen Menschen. Die machen einen Rückzieher und er kommt durch. Und das heißt, er wird in Zukunft noch eher aggressiv reagieren. Und Menschen, die das praktizieren, die werden immer aggressiver, immer noch aggressiver. Man hat das in Experimenten bei Kindern auch nachgewiesen. Ja, das ist also keine Lösung. Man muss nur daran denken, wie viel kaputt gehen kann, dadurch, dass jemand seinen Zorn nicht kontrolliert. Beziehungen werden zerstört, Wunden geschlagen. Ein unbedachtes Wort oder einige unbedachten Worte im Zorn gesagt können so viel kaputt machen, wie wir in Jahren nicht mehr reparieren können. Wir wissen das. Und denken wir an die vielen Kinder, die bleibende seelische Schäden davon tragen, weil sie jähzornige Eltern haben, von denen sie dann übermäßig hart und brutal bestraft werden. Wie extrem das aussehen kann, das möchte ich einfach auch mal hier ein bisschen zur Erheiterung weitergeben. Das stand kürzlich in der Zeitung, ich habe mir das rausgenommen. Da stand Folgendes. Vor Zorn über ein Verhör in einer Polizeistation hat sich in der israelischen Stadt Nazareth ein 50-jähriger Mann buchstäblich ein Auge ausgerissen, wenn auch nur eines aus Glas. Wie die israelische Tageszeitung Mariv berichtete, war der langjährige Arbeitslose festgenommen worden, weil er nach einem Streit mit seiner Frau die gesamte elektrische Einrichtung in seinem Haus mit einem Hammer zertrümmert hatte. Bei der polizeilichen Vernehmung beschimpfte der Mann sein Gegenüber zunächst wüst, riss dann plötzlich sein Glasauge aus der Fassung und bewarf den Polizeibeamten damit. Der Polizeibeamte sagte, ich war vollkommen verstört, das Verhör wurde unterbrochen und alle krochen unter die Tische, um das Auge zu suchen. So weit kann es gehen, nicht? Wenn ein Mensch seinen Zorn nicht mehr im Griff hat und sich einfach so gehen lässt. Und darum möchte ich einmal ganz unpsychologisch, ja, oder unlogisch, wie immer wir es sehen wollen, etwas raten. Ich möchte einfach sagen, wenn in Ihnen Zorn aufsteigt, dann beherrschen Sie ihn zunächst einmal. Geben Sie ihm nicht Raum. Lassen Sie nicht zu, dass der Zorn Ihr Reden und Handeln bestimmen kann. Dann werden Sie vielleicht sagen, ja, der hat leicht reden. Ne? Ich kann ihn nicht beherrschen. Ne? Habe ich schon gehört. Möchte ich aber mal zurückfragen. Wie wäre es denn? Stellen wir uns doch mal vor, Sie sind gerade so richtig voller Groll, schimpfen herum zu Hause, schreien rum, dass Sie Fetzen fliegen und da klingelt das Telefon. Vielleicht bin ich am Apparat. Was passiert jetzt? Fliegen mir jetzt auch die Fetzen um die Ohren? Oder? Es könnte sein, dass Sie da mit einem Mal ganz, ganz milde sind und ganz höflich und nett sind und ja, mit einem Mal ganz anders sein können. Oder? Und daran zeigt es sich, dass wir den Zorn schon beherrschen können, in aller Regel, bis auf wenige Menschen, können wir das schon. Das können wir schon. Wenn wir uns über den Chef ärgern, dann schreien wir auch nicht gerade raus, was wir eben denken. Ja, wenn wir das täten, wären wir unseren Job ziemlich schnell los, oder? Also wir können ihn schon. Die Frage ist, ob wir ihn beherrschen wollen. Das ist die Frage, ob die Menschen zu Hause, meine Frau, Kinder und so weiter, mir das wert sind, dass ich meinen Zorn beherrsche. Das ist die Frage. Ne? Und ein anderes. Der Zorn ist natürlich, das Problem des Zorns ist durch Beherrschen noch nicht gelöst. Das ist schon klar. Das ist nur eine erste Notmaßnahme, aber die muss sein. Denn wenn ich die nicht ergreife, dann habe ich schon verloren und nicht nur ich, dann ist schon eine Menge kaputt gegangen. Also eine erste Notmaßnahme. Und wenn ich den Eindruck habe, ich kann den Zorn jetzt nicht beherrschen, dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass ich einfach den Raum verlasse. Räumen Sie das Feld. Das ist eine Möglichkeit, um Schlimmeres zu vermeiden. Aber das ist noch keine Lösung. Ich kann jetzt meine Lösung nicht unbedingt Ihnen vorschreiben und sagen, das ist auch Ihre Lösung. Aber ich sage Ihnen, was mir hilft. Für mich als Christ hat hier das Gebet einen wichtigen Platz. Das Gebet verschafft mir einen Blickwechsel. Durch das Gebet kann es dazu kommen, dass ich die Dinge mit einem Mal anders sehe. Die Sachen, die mich so aufregen, plötzlich mal aus der Sicht Gottes sehen kann und anders einordnen kann. Und da verlieren diese Sachen an Bedeutung. Und außerdem kann ich damit rechnen, dass Gott mir als Antwort auf mein Gebet seinen Frieden ins Herz gibt, dass ich da zur Ruhe kommen kann. Das ist eine wichtige und gute Hilfe. Nicht zuletzt aber hilft es, sich die Frage zu stellen, ob man sich selbst nicht einfach zu wichtig nimmt. Wenn wir uns zu wichtig nehmen, dann haben wir natürlich auch Grund, uns zu ärgern, wenn unser Ego durch andere Menschen eingeschränkt wird. Die meisten Dinge würden uns doch nicht halb so aufregen, wenn wir uns nicht selbst so arg wichtig nehmen würden, oder? Aber wie ist das möglich? Und darauf möchte ich nachher noch eingehen. Ich möchte jetzt auf ein Grundproblem des Menschen noch zurückkommen. Die Zeit. Also die Jagd nach Bedeutung und Sicherheit. Die Jagd nach Bedeutung und Sicherheit. Bedeutung und Sicherheit sind die beiden grundlegenden Bedürfnisse des Menschen, psychischen Bedürfnisse. Bedeutung und Sicherheit, das ist das, was wir als Menschen brauchen im Wesentlichen. Bei der Bedeutung geht es darum, dass wir um unseren Wert wissen wollen. Keiner kann leben mit der Überzeugung, ein Nichts zu sein. Wir suchen die Bestätigung unserer Bedeutung beim Sozialpartner, der uns Anerkennung, Respekt, Achtung, Bewunderung usw. so weiter entgegenbringen soll. Bei der Sicherheit geht es darum, dass wir unser Leben grundsätzlich bedroht wissen und weil wir unser Leben erhalten wollen, klammern wir uns an alles, was uns Sicherheit geben kann. Und da ist vor allem die Liebe anderer Menschen, ihre bedingungslose Annahme, das Wissen um die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, Familie, Gemeinde, Sportverein, alles, was uns hilft, die Zukunft kalkulierbarer zu machen oder uns zumindest die Illusion darüber vermittelt. Alles das gibt uns Sicherheit. Und das sind die ganz grundlegenden Bedürfnisse. Nun, der Ursprung und die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse, diese Frage nach dem Ursprung, führt uns direkt in die ersten Jahre der Existenz des Menschen zurück, in den Garten Eden. Es ist nämlich keineswegs so, dass diese Bedürfnisse ein selbstverständlicher Teil unserer Geschöpflichkeit wären. Ein Bedürfnis zeigt ja immer an, dass da ein Mangel vorhanden ist. Ohne einen Mangel gibt es auch kein Bedürfnis. Das kann ein objektiver Mangel sein, aber auch ein gedachter Mangel, ein eingebildeter Mangel. Von letzterem lebt ja zum Beispiel ein großer Teil unserer Konsumgüterindustrie. Und das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe der Werbung, uns einen Mangel einzureden, nicht? Uns klar zu machen, dass uns was fehlt. Und wenn wir erstmal das kapiert haben, dass uns was fehlt, dann können sie uns das Produkt anbieten, das diesem Mangel abhelfen soll. Und dann werden wir es auch kaufen. Das ist das ganze Prinzip, das ja auch die Schlange im Garten Eden eingesetzt hat. Genau das Gleiche hatte sie auch getan. Der Mensch wusste sich zunächst mal als vollkommenes Wesen geschaffen. Da war ja kein Mangel, kein objektiver, kein eingebildeter. Der Mensch wusste sich vollkommen. Er konnte sich mit seinem Schöpfer identifizieren. Er konnte sich in seinem Schöpfer wiedererkennen. Und er konnte sich diesem Schöpfer in völliger Unschuld und Unbefangenheit nähern, weil er um seine Vollkommenheit wusste, weil da kein Mangel da war. Und was tat die Schlange? Die tat genau das eben, was moderne Werbepsychologen auch tun. Sie redete ihnen einen Mangel ein. Sie sagte, so heißt es, ich lese mal aus der Schrift, in 1. Mose 3 steht das, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Euch fehlt ja was. Ihr seid nicht wie Gott und ihr erkennt noch nicht Gutes und Böses. Euch fehlt was. Das war der Kern. Und mit einem Mal sah Eva die Dinge um sich herum plötzlich mit anderen Augen. Und das ist ein Phänomen, das haben auch die Sozialpsychologen beschrieben. Nämlich, dass die Wahrnehmung des Menschen ganz wesentlich durch seine Bedürfnislage mitbestimmt wird. Also wenn ich Hunger habe, dann entdecke ich eben die Würstchenbude, an der ich sonst achtlos vorbeigegangen wäre. Und das wissen wir doch. Wenn wir ein Bedürfnis haben, dann schärft das unsere Wahrnehmung für die Sache, die dem Bedürfnis abhilft. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, eine Lust für die Augen, dass der Baum begehrenswert war, einen sich zu geben. Mit einem Mal sah sie diesen Baum mit anderen Augen. Und sie nahm von der Frucht und gab ihrem Mann davon. Wir wissen, was die Folgen davon waren, den leiden wir heute noch. Und ich möchte es ganz klar sagen, diese Geschichte in der Schrift hat eine enorme Bedeutung. Enorme Bedeutung. Und wir dürfen nicht meinen, das ist ein Märchen. Wir können, es gibt kaum eine Geschichte, die, obwohl sie so schlicht erzählt wird, so tiefgründig ist und so ungeheuer viel über das Leben aussagt, wie die Geschichte von dem Sündenfall. Das ist nur ein Aspekt, den ich hier anspreche. Man könnte es in vielfältiger Weise sehen. Da sind viele, viele Aspekte in dieser Geschichte enthalten, die grundsätzliche Dinge erklären. Aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall hatte das immense Folgen. Und der Mensch hat jetzt etwas verloren. Er hat seine Bedeutung und Sicherheit verloren, die er vorher in Gott hatte. Diese Bedeutung hatte er in Gott, denn er konnte sich mit seinem Schöpfer identifizieren. Und da lag seine Bedeutung drin. Und in ihm hatte er Sicherheit. Aber jetzt, durch den Fall, war das verloren gegangen und er sagte, als er angesprochen wurde, sagte er, ich fürchtete mich und ich versteckte mich. Warum? Fürchten. Man fürchtet sich, weil man die Sicherheit verloren hat. Der Mensch hat sich vorher nie gefürchtet, jetzt fürchtet er sich und musste sich verstecken. Warum verstecken? Nun, er versteckte sich, weil er auch seine Bedeutung verloren hatte, weil er merkte, dass er nicht mehr vollkommen war. Weil er einen Mangel an sich gefunden hat. Deswegen musste er sich verstecken. Nicht, dass da ist die Scham aufgekommen. Scham signalisiert Bedeutungsverlust. Und wenn wir wüssten, wir wären absolut vollkommen, das ist nur Gott, das wissen wir, aber wenn wir wüssten, wir wären absolut vollkommen, dann brauchten wir keine Scham zu haben, oder? Da hätten wir überhaupt nichts zu verstecken, gar nichts. Die Scham ist die Folge dessen, dass wir eben nicht mehr vollkommen sind. Und das ist jetzt das Grundproblem des Menschen. Der Mensch hat also diese Bedürfnisse sind jetzt entstanden. Bedeutung und Sicherheit. Und jetzt ist er auf der Suche, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Er ist also motiviert, etwas dagegen zu tun, irgendwie diese Bedürfnisse zu befriedigen, Bedeutung zu erlangen und Sicherheit. Und er tut was. Was tut er? Nun, er tut das, von dem er meint, dass das helfen könnte, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Was er darüber meint, man spricht von Grundannahmen, die er darüber hat, das hat er gelernt. Das lernen wir von Kindheit auf, bekommen wir mit durch Kultur, auf verschiedenen Wegen, über die Eltern. Das bekommen wir mit. Also die Eltern haben wir schon von klein auf beigebracht, du musst ein Haus haben, sonst bist du kein rechter Mensch. Als Schwab ist man sowieso kein rechter Mensch ohne ein Haus. Also ein Haus gehört dazu und da wird dem kleinen Säugling schon ein Bausparbrief angelegt. Und er weiß von klein auf, ich brauche ein Haus, sonst kann ich keine Bedeutung haben. Das ist nur ein Beispiel, ja, das ist eins von 1000 Möglichkeiten. Aber nur damit es etwas anschaulicher wird. Und das ist eine Grundannahme, die hat er im Kopf. Er wird also alles tun, um an ein Haus zu kommen. Oder? Er wird entsprechendes Verhalten zeigen. Er wird gewisse Dinge unternehmen, die geeignet sind, um an ein Haus zu kommen. Er wird das Ziel wahrscheinlich erreichen und wird irgendwann sein Haus haben. Was ist dann? Ist dann sein Bedürfnis nach Bedeutung befriedigt? Ja, einen Moment, eine gewisse Zeit lang schon. Ne? Eine gewisse Zeit lang schwelgt er drin und kommt sich ganz toll vor und ganz groß und die Nachbarn gucken auf zu ihm und jeder bewundert sein schönes Haus. Nun, wir wissen, diese Dinge nützen sich sehr bald ab. Ja? Und das tolle neue Haus ist nach ein paar Jahren schon nichts Besonderes mehr und keiner staunt mehr drüber und der Nachbar hat schon ein größeres gebaut und so weiter, wir kennen das. Und was ist dann? Also diese Befriedigung ist ja vorübergehend und es kommt wieder das alte Gefühl der Leere zurück. Wieder haben wir ein Bedürfnis, merken wir keine Bedeutung. Wir suchen nach Bedeutung. Was brauche ich noch, um Bedeutung zu haben? Und dasselbe passiert auch, wenn es um Sicherheit geht. Ja. Das sind alles nur vorübergehende Befriedigungen, die nicht anhalten. Und der Mensch bleibt zeitlebens hier in diesem Dreh verhaftet. Er bleibt zeitlebens ständig auf der Suche nach etwas, was diese Bedürfnisse befriedigen kann, und er findet die Befriedigung letztlich nicht. Und wenn das sehr lange so geht, es gibt Menschen, bei denen funktioniert das immer, die erreichen ihre Ziele, fast alle Ziele erreichen die. Ja. Die sind in ganz großer Gefahr. Die sind nämlich in der Gefahr, dass sie irgendwann in einer existenziellen Verzweiflung landen, vielleicht sogar im Selbstmord. Und wir kennen Beispiele davon, genügend. Ich nenne zum Beispiel Elvis Presley. Elvis Presley, ich habe da mal etwas gelesen, das war für mich sehr anschaulich gemacht, darum habe ich mir das hier abgeschrieben. Da stand in der Zeitung, der Mann, der nach Schätzungen mehr als 4 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte, wurde vor seinem Tod von Leibwächtern als wandelnde Apotheke bezeichnet. Er verschenkte mit Vorliebe Cadillacs, die sich Mädchen zuführen, fuhr nachts allein auf dem Jahrmarkt Achterbahn oder jagte eine Pistolenkugel in das Fernsehgerät, wenn ihm das Programm nicht gefiel. Mit Medikamenten richtete Elvis sich zugrunde, bis 1977 das Ende kam. Nun kommt ein sehr bezeichnender Satz. Für den einzigen lebenslustigen jungen Burschen aus Tennessee gab es nichts mehr zu hoffen, weil sich alle seine Hoffnungen erfüllt hatten. Genau das ist es. Ne? Also wenn immer alles so klappt, dann macht man immer und immer wieder die Erfahrung, das, wovon ich mir jetzt die Befriedigung erhofft habe, hat es wieder nicht gebracht. Ja? Und wieder die alte Leere da und die Unzufriedenheit. Und wenn man das oft erlebt, nicht, dann kann das einen bis zum Selbstmord treiben. Aber die meisten Menschen erleben das gar nicht so. Die meisten Menschen erleben, dass sehr viele Dinge in ihrem Leben gar nicht klappen. Dass das gar nicht funktioniert. Dass sie gar nicht zum Ziel kommen mit ihren Wünschen. Sehr häufig kommen wir eben nicht zum Ziel. Und was passiert, wenn wir nicht zum Ziel kommen? Wenn sich uns ein Hindernis in den Weg stellt? Irgendwas? was weiß ich, finanzielles Hindernis vielleicht oder irgendein Hindernis stellt sich in den Weg und wir können das, was wir anstreben, einfach nicht verwirklichen. Dann kommt es zu ganz schlechten Gefühlen. Das ist eine Quelle von schlechten Gefühlen. Trauer, Zorn, Angst, Scham kommen auf. Dann haben wir ein äußeres Problem, nämlich das, was sich uns in den Weg gestellt hat. Damit haben wir umzugehen. Und dann haben wir noch ein inneres Problem, nämlich die schlechten Gefühle. Und nun müssen wir was tun. Und das ist das, was Menschen krank macht. Nicht? Sie sind erst auf der Jagd, sie sind auf dem Weg einer falschen Befriedigung, versuchen ihre Grundbedürfnisse auf einem falschen Weg zu befriedigen. Und weil das eben dann negative Folgen hat in ihrem Gemüt, in ihrem Gefühlsleben, dann versuchen sie jetzt auch diese Sachen auf einem falschen Weg zu bewältigen. Es kommt zu einer Fehlbewältigung. Ich sage Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Es wäre jetzt besser, an diesem Diagramm zu zeigen, aber ich hoffe, es kommt trotzdem verständlich rüber. Einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Abiturient hat vor zu studieren und jetzt fällt er aber bei der Abiturprüfung durch. Das heißt, er hat ein Ziel gehabt und hat sich gesagt, wenn ich studiere, das würde mir Bedeutung verschaffen. War also motiviert, was zu tun. Er hat was getan, er hat die Prüfung gemacht. Aber ein Hindernis. Er kommt nicht zum Ziel, er fällt durch. Was ist die Folge? Nun, ich habe gesagt, Angst, Zorn, Scham, Trauer. Ja. Er ist deprimiert, wird sich sagen. Er wird Angst haben, was wird denn werden? Ja. Wie soll es meine Zukunft aussehen? Er wird sich ärgern, er wird sich sagen, hätte ich doch mehr gelernt? Oder der Prüfer, der hat mich reingelegt und was weiß ich. Er wird sich schämen, was sagen die anderen dann? Und so weiter. Also ganz viele schlechte Gefühle. Nehmen wir mal an, jetzt hat er zu Hause das so mitbekommen, da lebt immer wieder als Kind, dass der Vater immer, wenn er sich geärgert hat, verärgert von der Arbeit kam, hat er sich ein paar Bier reingezogen und dann war er der beste Gemütsmensch, dann ging alles wieder glatt. Das hat er so irgendwie aufgenommen. Ja, da steckt drin, so ein Vorbild ist meistens unbewusst irgendwo da und wird dann in solchen Situationen wirksam. Also geht er in eine Kneipe und er nimmt sich einen zur Brust und tatsächlich geht es ihm besser. Die schlechten Gefühle sind weg, irgendwo sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ne? Ja, er hat also eine Grundannahme gehabt darüber, wie man solche Gefühle, solche Probleme bewältigen kann, nämlich die Grundannahme, man trinkt einfach Alkohol. Und es funktioniert zunächst, aber auch wieder nur vorübergehend, nur scheinbar. Denn die Probleme kommen zurück. Ja. Das heißt, es kommt mit der Zeit sogar zu immer mehr Problemen. Nämlich diese Art der Fehlbewältigung schafft neue Probleme, das wissen wir. Es kommen also immer noch Probleme dazu. Aber das Seltsame ist, dass der Mensch nun nicht, wenn er die Erfahrung macht, diese Bewältigungsstrategie führt nicht zum Ziel, nun einfach eine andere Strategie einschlägt. Das wäre eigentlich logisch. Also ich sage, dann probiere ich mal was anderes. Sondern er bleibt dabei und macht immer und immer das Gleiche. Das kann man durch die Bank beobachten. Ja. Man bleibt bei einer einmal eingeschlagenen Strategie. Also wieder ein simples Beispiel, die Frau, die ihren Mann verändern möchte, meinetwegen, dadurch, dass sie ständig an ihm rumnörgelt. Meint, dass sie mit Nörgeln kann sie ihren Mann ändern. Die müsste spätestens nach einem Jahr sich sagen, wenn es nichts gebracht hat, naja, also das funktioniert offenbar nicht, ich lasse es lieber, probiere es mal auf einem anderen Weg. Ja? Aber wir beobachten, dass manche das dann 20, 30 Jahre machen. Ja? In dem Alter immer noch nörgeln. Und das ist nur ein Beispiel. Nicht, wir bleiben oft so beharrlich an einer falschen Strategie dran. Und wenn man das lange genug macht, dann führt das zu einer Verfestigung und jetzt in dem Fall des Abiturienten zur Sucht zum Beispiel oder in einer Depression und so weiter. Und das habe ich Ihnen ganz kurz mal zusammengerafft erklärt, wie es eigentlich zu solchen psychischen Störungen kommt. Der Grund ist erst einmal, dass wir diese Grundbedürfnisse nicht befriedigt haben. Das ist ein Grundproblem des Menschen schlechthin. Wir suchen sie zu befriedigen auf einem falschen Weg. Das funktioniert nicht, das schafft keine bleibende Befriedigung und erzeugt negative Gefühle, erzeugt äußere Probleme. Dann haben wir wieder gewisse Annahmen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Es kommt zu einer Fehlbewältigung. Und mit dieser Fehlbewältigung reiten wir uns geradeweg in so eine unter Umständen schwere Störung hinein. Das ist ein Prozess. Und das hat zu tun mit einer falschen Identität. Wir haben eine falsche Identität. Der Mensch hat seine Identität, die er in Christus hatte, in Gott hatte, von seinem Ursprung her verloren und er sucht sich eine neue Identität zu schaffen. Ich möchte mal kurz erklären, das Wort Identität ist sehr einfach eigentlich, bedeutet nichts anderes als die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Jeder hat von uns seine Antwort auf die Frage, wer bin ich? Jeder hat gewisse Vorstellungen von sich, ein Selbstbild von sich, das er von sich macht, wer er ist. Und jeder hat, wenn er an sich denkt, eine gewisse Befindlichkeit. Man nennt das Selbstgefühl. Also die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Eine falsche Identität. Man macht sich eine Menge zurecht. Und ich muss jetzt hier eine ganze Menge weglassen. Das ganze Thema Lebenslügen, Illusionen, Selbsttäuschung. Da gibt es auch aus der Psychologie eine Menge Ergebnisse drüber. Das hat man beschrieben. In der Psychologie, wie der Mensch sich selbst täuscht, was er sich selber alles vormacht, um sein Selbstbild einfach aufrechterhalten zu können, um sich diese falsche Identität zu schaffen, letztlich. Und Konsum und alle Dinge müssen mit herhalten. Der Mensch braucht eben auch irgendwelche Statusobjekte, Sachen. So mancher braucht eben das dicke Auto, um eben diesen Standard zu erreichen, um eben sich sagen zu können, ich bin doch wer. Ja. Und das meine ich mit falscher Identität. Und ich denke jetzt, das, was ich bisher gesagt habe, von der Problementstehung, das könnte schon einen Hinweis darauf geben, wo eigentlich der Kernpunkt ist und wo die eigentliche Kernlösung ist. Der Kernpunkt ist bei diesen unbefriedigten Bedürfnissen. Und wir müssten jetzt fragen, was kann diese Bedürfnisse denn wirklich und bleibend befriedigen? Das wäre doch wichtig zu wissen. Wenn alle diese Dinge, die wir tun und denen wir so nachjagen in der Welt, offenbar das nicht können, dann muss ich fragen, ja, was kann dann diese Befriedigung wirklich schaffen? Die Menschen sind doch, wenn wir schauen, sind auf der Suche, irgendwie auf der Suche. Sie suchen nach was. Aber was suchen sie? Die meisten suchen nach dem, was sie selbst groß machen könnte oder nach dem, was ihre Lüste und Begierden befriedigen könnte oder nach dem, was ihnen Halt, Sicherheit geben könnte. Aber letztlich ist das Suchen der Menschen immer auf die eigene Person ausgerichtet. Sie selbst sind das Ziel ihrer Suche. Alle ihre Lebensziele sind auf das Irdische, auf das Vergängliche ausgerichtet. Und spätestens zum Zeitpunkt des Todes, spätestens dann, wird das alles zerplatzen wie eine Seifenblase. Muss man einfach ganz klar sagen. Und daher sollten wir schon mal über unsere Lebensziele nachdenken. Für welches Ziel leben wir denn eigentlich? Was streben wir an in unserem Herzen? Wofür setzen wir unsere Kräfte, unsere Zeit ein? Gott hat einmal durch den Propheten Jeremia seinem Volk Israel einen Vorwurf gemacht. Ein Vorwurf, der, fürchte ich, auch uns treffen könnte. Er sagte Folgendes, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Vielleicht für uns nicht mehr so anschaulich, dieses Bild, wie für einen Israeliten, der in der Wüste lebte. Ja, wir haben es leicht mit dem Wasser, wir gehen zum nächsten Wasserhahn, drehen auf. Aber dort war das eine ganz andere Sache. Da war Wasser eine Kostbarkeit. Nun muss man sich vorstellen, was das eigentlich sagt, dieses Bild. Da ist eine lebendige Quelle, da ist eine Quelle mit lebendigem Wasser, frischem Quellwasser. Und die Menschen lassen diese Quelle einfach links liegen und graben sich ein Loch, eine Zisterne, um das Regenwasser dort zu halten in der Zisterne. Das aber dann doch versickert, weil die Zisternen rissig sind. Und was übrig ist, ist ein bisschen abgestandenes Brackwasser, fauliges Brackwasser. Und sie lassen die lebendige Quelle links liegen und halten sich lieber an diese Zisternen. Das ist hier gesagt worden. Und das ist ja etwas, das zeigt genau das auf, was ich vorhin beschrieben habe, das Grundproblem, das wir alle haben. Das heißt, was machen wir denn, wenn wir diesem und jenem nachjagen, wenn wir meinetwegen dem Geld nachjagen und meinen, da muss ich Erfolg haben im Beruf, wenn ich da hochkomme und wenn ich Abteilungsleiter werde oder wenn ich das werde, dann ja, und was wir alle so für Ziele haben, nicht? Für die wir uns einsetzen, unsere Kräfte, unsere Zeit, unser Geld. Was tun wir damit? Wir tun exakt das, was hier gesagt wird. Wir bauen uns riesige Zisternen, die riesig sind und kein Wasser halten. Ja? Und wir merken es daran, dass wir immer und immer wieder unbefriedigt sind. Die halten das Wasser nicht. Und die lebendige Quelle lassen wir links liegen. Und die lebendige Quelle, wer ist das? Und ich denke, das ist schon klar. Gott hat sich damit selbst gemeint. Die lebendige Quelle, das ist der, der von sich selbst gesagt hat, kommt her zu mir und trinkt. Ich will euch Wasser des Lebens geben, hat Jesus Christus gesagt. Wasser des Lebens. Kommt her zu mir und trinkt. Die Menschen kommen nicht zu ihm zu trinken, sondern sie gehen lieber an ihre Zisternen. Ich denke, wir sollten darüber mal ganz grundlegend nachdenken. Dieser Jesus, der hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und er hatte genau diese Menschen vor sich. Vielleicht sie. Menschen, die getrieben sind, unterwegs sind, ständig gejagt sind und doch unbefriedigt. Beladen mit Lasten, die sie sich selber aufbürden. Und er sagt, kommt doch zu mir. Schau, ich will dir Ruhe geben. Bei mir kannst du zur Ruhe kommen mit deinen Bedürfnissen. Bei mir kannst du die völlige Befriedigung finden. Und du musst nicht mehr rumjagen. Und ich möchte das einfach so bezeugen auch, dass ich das so erlebt habe und dass das ist das, was mein Leben trägt. Und das ist das, was mir Tragkraft gibt. Auch in Situationen, die schwer zu tragen sind. Und das habe ich auch erlebt. Ich bin auch nicht mehr so jung, wie ich aussehe. Auch schon das halbe Jahrhundert voll und auch schon manches hinter mir. Aber das kann ich wirklich bezeugen, dass es so ist. Wer zu Jesus kommt, der kann zur Ruhe kommen. Der kann Befriedigung seiner tiefsten Bedürfnisse finden. Und der muss nicht mehr auf der Jagd sein. Der darf sich dann auch noch freuen über sein Haus. Der darf sich auch noch freuen über dies und jenes, ja. Aber der wird das nicht mehr brauchen, um Bedeutung und Sicherheit zu haben. Der hat eine neue Identität gefunden in Christus. Ein solcher Mensch kann sagen, Christus ist mein Leben. Christus ist meine Bedeutung. Er ist meine Sicherheit. Und wenn ich nur ihn habe, sagt Paulus, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur ihn habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das heißt, wenn ich ihn habe, dann habe ich alles. Das möchte ich Ihnen auch sagen. Wir können dann gerne uns noch darüber unterhalten. Ich möchte damit abschließen.